Herzlich willkommen zu Läuft, dem Podcast von Epidemedien und Grimme-Institut. Hier sind zwei kleine Geständnisse. Erstens, bis zur Vorbereitung auf dieses Interview habe ich die Organisation, der meine heutige Gästin vorsteht, in meinem Kopf immer Publix ausgesprochen. Publix nennen sie sich aber selbst. Macht ja auch Sinn. Zweitens, in den anderthalb Jahren, die es Publix jetzt schon öffentlich gibt, habe ich mir ein halbes Dutzend Mal vorgenommen, hinzugehen. Ich wohne schließlich in Berlin und mache was mit Medien. Aber es kam immer was dazwischen. Deswegen kenne ich Publix bis heute nur von Fotos. Was ist dieses Publix, fragt ihr euch jetzt vielleicht schon die ganze Zeit. Es ist eine Medienorganisation und es ist ein Haus in Berlin-Neukölln. Ein Haus für Journalismus und Öffentlichkeit. Ein Begegnungsort für Menschen und Medien. Was genau das konkret bedeutet und wie es vielleicht dazu beitragen kann, die Krise der etablierten Medien zu lösen, darüber spreche ich jetzt mit der Intendantin von Publix, Maria Exner. Bevor sie diesen Posten 2022 übernahm, war Exner Chefredakteurin des Zeitmagazins und stellvertretende Chefredakteurin von Zeit Online. Sie kommt also aus dem Journalismus und weiß, wovon sie spricht. Und in der Medienkritik nach dem Interview mal wieder ein Podcast, Werner Herzog zu groß für Deutschland vom SWR. Mein Name ist Alexander Matzkeit. Schön, dass ihr zuhört. Hallo Frau Exner.
Guten Morgen.
Wenn jemand noch nie von Publix gehört hat, wie beschreiben Sie diesen Leuten das Konzept?
Also Publix ist ein Gebäude in Berlin-Neukölln, das wir jetzt vor gut anderthalb Jahren eröffnet haben, mit dem Ziel, dort auf 5 Etagen ein Innovationszentrum für die Zukunft der gemeinwohlorientierten Öffentlichkeit, von gemeinwohlorientiertem Journalismus zu schaffen. Das Gebäude funktioniert im Prinzip wie eine Art Coworking Space mit einer Mission, kann man sagen. Also dort arbeiten rund 30 Organisationen fest in den Büroräumen. Die kommen jeden Tag dahin zur Arbeit. Dazu gehören Redaktionen, zum Beispiel die Redaktion von Korrektiv, aber auch Redakteure, die für Investigate Europe arbeiten, ein Investigativ-Kollektiv, die europäische Geschichten machen. Und dort arbeiten aber auch ganz viele zivilgesellschaftliche Organisationen, die sich so rund um das Thema einerseits Social Media, wie können wir unsere Debattenräume ja gemeinwohlorientierter, menschenfreundlicher, demokratiefreundlicher gestalten? Was macht die Medienöffentlichkeit mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt? Wie können wir an junge Menschen Wissen über Medien und Journalismus vermitteln? Also Non-Profit-Organisationen, die zu diesem Thema arbeiten, sind auch im Publix zu Hause. Und diese Organisationen, die dort zu Hause sind, das ist sozusagen die Kernzelle, die Kraft, wenn man so will, des Hauses. Und aus dem Wissen heraus, was dort zusammenkommt, gestalten wir als Betreiberin, also ich bin ja Intendantin des Gebäudes sozusagen und betreibe das Gebäude mit einem Team, gestalten wir auch ein öffentliches Veranstaltungsprogramm, weil wir gerne hier in der Hauptstadt in Berlin mit dem Gebäude einen Ort schaffen wollten, wo ganz regelmäßig mit Expertinnen und mit Experten, mit Journalistinnen und Journalisten, Wissenschaftlern, auch PolitikerInnen darüber gesprochen wird, was eigentlich mit unserer Medienöffentlichkeit gerade passiert in den letzten 10 Jahren, in den nächsten 10 Jahren und was das auch mit unserem Zusammenhalt in der Gesellschaft und mit der Demokratie macht. Und wir glauben, dass es ganz wichtig ist, dass es dafür einen Ort gibt, wo das dezidiert immer wieder mit verschiedenen Zugängen, auch eben mit ganz breit interessiertem Publikum diskutiert wird. Und dafür machen wir Abendveranstaltungen, dafür machen wir aber auch Medienkompetenzangebote. Und genau, und so arbeiten wir uns voran und sind aber auch noch in einer Experimentierphase. Also ich hatte ja eingangs gesagt, das Haus ist jetzt gut anderthalb Jahre alt. Und das, was wir jetzt machen, ist auch noch viel ausprobieren. Und in 5 Jahren hat sich dann wahrscheinlich ein stabiles Programm herauskristallisiert, was Publix dann ganz regelmäßig und immer macht. Und da sind wir auf dem Weg dahin.
War dieser Gedanke, dass es einen Ort braucht, auch der Ursprung des gesamten Projekts?
Der Ursprung des Projekts hat sich entwickelt aus der Förderpraxis der Schöpflin-Stiftung. Die Schöpflin-Stiftung ist auch die Geldgeberin hinter dem Gebäude. Also die hat den Bau und die Ausstattung des Gebäudes finanziert. Die haben angefangen, zu einem sehr frühen Zeitpunkt in Deutschland Non-Profit-Journalismus, also gemeinnützigen Journalismus, zu fördern. Gehören zu den frühen Förderern zum Beispiel von Korrektiv, aber auch Netzwerkrecherche als ein wichtiger Verbund von recherchierenden Journalisten in Deutschland wird von der Schöpflin-Stiftung schon viele Jahre unterstützt. Aus diesem Engagement heraus kam die Idee, wir wollen gerne einen festen Ort schaffen, an dem der Zugang zum medialen Handeln, zu journalistischem Handeln, nicht über die Frage, was finanziert sich am Markt, sondern über die Frage, was braucht die Demokratie eigentlich? Und auch eine Infrastruktur zu bieten, die sich Organisationen, die in dem Bereich unterwegs sind, alleine in der Qualität nicht leisten könnten. Also das Gebäude ist sehr, sehr hochwertig ausgestattet. Wir haben ganz tolle Aufnahmestudios, wir haben wunderbare Veranstaltungsräume, wir haben sogar Übernachtungsmöglichkeiten im Haus, eine öffentliche Kantine. Und das Gebäude ist so wirklich da, um die Arbeit aller, die da drin ein- und ausgehen, zu stärken und ist auch offen dafür, dass ganz viele weitere Organisationen und Partner, die in dem Bereich unterwegs sind, dort ihre Veranstaltungen machen können. Damit fahren wir jetzt seit anderthalb Jahren total gut, machen ganz beglückende Erfahrungen, dass sich zum Beispiel Lehrstühle aus ganz Deutschland ganz bewusst bei uns melden, die zu den Themen forschen und sagen, hey, ihr seid doch jetzt in Berlin das Haus, in dem wir unsere Forschung der Öffentlichkeit vorstellen können. Und genau, so wird es eigentlich ein Kraftzentrum, das alle, die in diesem Bereich unterwegs sind, stärken soll.
Sie haben ja schon gesagt, dass Sie die Intendantin sind. Es ist sicher eine bewusste Wahl gewesen, das nicht Geschäftsführerin zum Beispiel zu nennen, sondern mit Intendantin ist ja auch immer eine inhaltliche Schwerpunktsetzung verknüpft eigentlich. Was bedeutet das für Sie?
Das bedeutet für mich einerseits auszuwählen, wenn es um die festen Arbeitsplätze im Haus geht. Ja, wir haben ungefähr 300 feste Arbeitsplätze im Haus. Auszuwählen, welche Organisationen sollen idealerweise da zusammenkommen. Ja, wer sind die vielversprechendsten und auch die vielleicht wirkungskräftigsten Akteure in dem Bereich? Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber dann in diesem großen Spektrum, ja, Wandel der Öffentlichkeit, Veränderungen im Journalismus, was passiert in unserer medialen Welt, eigentlich thematische Schwerpunkte zu setzen und zu gucken, wie genau wollen wir da drauf schauen. Und da haben wir für uns jetzt eigentlich vier Schwerpunkte ausgewählt. Und das ist jetzt ein Hauptteil auch meiner Arbeit, zu sagen, wir glauben, es ist ganz wichtig, Technologie und Nachrichtenkompetenz zu vermitteln. Also wirklich einerseits an die Öffentlichkeit zu vermitteln, wie wird Journalismus eigentlich gemacht? Ja, welche Prinzipien liegen dahinter? Welche Selbstverpflichtungen gibt sich diese Branche eigentlich? Was ist das Wertversprechen hinter journalistischen Produkten? Und auch, wie sieht es mit der Fehlerkultur aus? Ja? Oder wo bestehen Weiterentwicklungs- und Reflexionsnotwendigkeiten? Das ist ein Feld. Und das zweite ist Technologiekompetenz, weil sich natürlich jetzt mit KI eine weitere Riesenveränderung ankündigt. Und ich das Gefühl hatte, wir müssen sowohl Journalistinnen und Journalisten besser in die Lage versetzen, diese technologischen Veränderungen und ihre Auswirkungen auf Gesellschaft zu verstehen, als auch die Öffentlichkeit. Ja, und das versuchen wir beides. Also wir haben ein Programm entwickelt, das sich Technologiejournalismus Fellowship nennt, wo wir in diesem Jahr zum ersten Mal 5 Tech-Journalistinnen weiterbilden, damit die informierter, hintergründiger und auch unabhängiger über KI und KI-Entwicklungen berichten können. Und wir haben eine halböffentliche Konferenz dazu auch entwickelt und haben öffentliche Abendveranstaltungen, wo eben sich auch wiederum die breite Öffentlichkeit da informieren kann. Das ist das zweite Thema. Das dritte Thema ist gesellschaftlicher Zusammenhalt. Ja, weil ein großer Trend, wenn man so will, der, glaube ich, ganz vielen Menschen Sorgen macht, ist ja die fortschreitende Polarisierung in der Gesellschaft. Also dass es zu bestimmten Themen wirklich kaum noch Konsensfähigkeit gibt und zu bestimmten Themen die Berichterstattung sehr stark entweder in die eine oder in die andere Richtung argumentiert. Und da versuchen wir sowohl Organisationen zu stärken, die zu dem Thema arbeiten. Aber wir haben jetzt vor 2 Wochen auch einen Lehrstuhl aus Dresden zu Gast gehabt, die ein neues Paper vorgestellt haben bei uns, das sich ganz explizit auch an Medien und Journalistinnen richtet und sagt, wenn ihr weniger polarisierend berichten wollt, dann sind hier ganz konkrete Handreichungen, was gemacht werden kann. Also das Thema Polarisierung, gesellschaftlicher Zusammenhalt ist unser dritter Schwerpunkt. Und der vierte ist wirklich die Unterstützung von gemeinnützigen Organisationen und auch die Gemeinnützigkeit im Journalismus. Also der Journalismus in Deutschland ist, sagen wir mal, seit längerem in der Diskussion, ob der nicht einen Gemeinnützigkeitsstatus bekommen kann, so wie es in den USA zum Beispiel schon seit vielen Jahrzehnten inzwischen der Fall ist. Und wir setzen uns in diesem Kontext ein dafür, insgesamt politische Bildungsarbeit eigentlich, weil dazu kann man sagen, gehört auch Publizieren, journalistisches Publizieren und die Gemeinnützigkeit davon zu stärken, was ein Themenbereich ist, der immer stärker unter Druck gerät.
Was sind die Punkte, wo Medien ansetzen können, um weniger polarisierend zu berichten?
Also ganz interessant ist zum Beispiel tatsächlich, so wie wir es im Journalismus in den letzten Jahren schon gelernt haben, wenn man über Suizide berichtet, so eine Triggerwarnung an den Anfang zu stellen. So könnte es tatsächlich helfen, wenn über bestimmte Themen berichtet wird, da voranzustellen, Achtung, hier geht es jetzt um ein Thema, das, wo die Meinungen in Deutschland relativ polarisierend sind. Oder wir berichten über die Polarisierung, aber sozusagen bitte nehmen Sie diesen Beitrag in der Art und Weise wahr vor dem Hintergrund, dass wir so polarisiert, wie wir glauben, zu sein gar nicht sind. Also im Prinzip eine Kontextualisierung. Was nämlich passiert ist, also tatsächlich ist die Berichterstattung über Polarisierung in Deutschland funktioniert ein bisschen wie eine self-fulfilling prophecy momentan. Also dadurch, dass viel darüber berichtet wird, denken die Menschen, wir seien schon sehr, sehr zersplittert. Es gäbe kaum noch einen Konsens in der Gesellschaft. Es gäbe kaum noch ein Thema, über das wir uns verständigen können, ohne einander eigentlich abzuwerten, ganz stark negative Gefühle gegenüber Menschen zu haben, die anderer Meinung sind. Die Realität ist eine ganz andere. Es gibt zu ganz vielen großen gesellschaftspolitischen Fragen in Deutschland eine totale Mitte-Meinung. Ja? Insofern sollte man sehr vorsichtig sein, wenn man als Redaktion berichtet über Polarisierung, genug Kontext zu bieten. Ne? Das ist eine Sache. Und die andere Sache ist tatsächlich auch etwas, was jetzt schon lange im Journalismus auch in der Diskussion ist, Dialogräume zu eröffnen. Also den Menschen die Möglichkeit zu geben, sinnvoll, wenn es über ein strittiges Thema berichtet wird, Möglichkeit zu geben zum Austausch. Das könnte digital sein, in gut moderierten digitalen Räumen, könnte aber auch in Form von einer Live-Diskussion sein. Also das sind mal so zwei Beispiele.
Haben sich denn daraus, dass diese verschiedenen Organisationen bei Ihnen da jetzt zusammen wohnen, auch wenn sie natürlich jeder für sich arbeiten, haben sich daraus schon Synergien ergeben? Das haben Sie sich wahrscheinlich gewünscht, dass Sie das auch fördern können?
Genau, das ist natürlich eine der interessantesten Fragen. Was macht das Zusammenwohnen unter einem Dach jetzt? Und wir sehen, ne, also nochmal, es ist eben erst gute anderthalb Jahre jetzt, also jetzt sind es knapp 2 Jahre, dass die Organisationen wirklich eingezogen sind. Wir sehen auf jeden Fall, dass diese Zufallsbegegnungen, auf die das Haus, wenn man so will, hingebaut wurde. Ja, also es gibt in den Büroetagen gemeinsame Teeküchen, gemeinsam geteilte so Aufenthaltsräume, dass dort ganz viel Austausch und Kennenlernen stattfindet und dort auch, sagen wir mal, die persönlichen Beziehungen wachsen, die dann dazu führen, dass man auch konkrete Projekte miteinander angehen kann. Ein Beispiel, dass ich, also das sozusagen wirklich so eine Art Moonshoot-Charakter hat, also im wörtlichen Sinne, ich erkläre es gleich, ist, dass wir haben eine Organisation im Haus, Vertical 52 heißt die, die kümmert sich um Satellitenbilder für Journalistinnen und Journalisten, also die stellt Redaktionen Satellitenbilder zur Verfügung, um über globale Themen anhand dieser Bilder oder mit Hilfe dieser Bilder berichten zu können. Und die haben jetzt unterstützt von einem Förderer, der auch mit im Haus sitzt, die Postcode-Lotterie, ist eine große Charity-Organisation, die ihr Geld mit Lotterieschein einnimmt. Die haben da unterstützt von denen eine Machbarkeitsstudie entwickelt, ob man nicht einen unabhängigen Journalismus-Satelliten in die Umlaufbahn tatsächlich bringen kann, weil Satellitenbilder bisher oft entweder von privatwirtschaftlichen Organisationen gemacht werden oder tatsächlich staatliche Satelliten sind. Und ja, das sind so Projekte, die bestenfalls durch das Zusammenwohnen in unserem Gebäude entstehen könnten, die wirklich eine ganz beeindruckende Tragweite entwickeln könnten. Und da freue ich mich natürlich total.
Das heißt, Sie haben das Gefühl, Sie bewirken was mit diesem Ort, außer Leuten irgendwie eine Möglichkeit geben, Büros einzurichten.
Unbedingt. Also ich sag mal, das ist ja etwas, was man in die Welt stellt. Ja, also das ist ja auch von der Stiftung, die das finanziert hat, wirklich ein, wenn man so will, aus der Logik von Risikokapital heraus entwickelt worden. Also zu sagen, das ist ein großes Experiment. Ja, wir bauen mal dieses Haus, geben dem das Thema und ja, sind zuversichtlich, aber wissen es natürlich nicht ganz genau, dass es dann auch Wirkung entfaltet. Und wie ich vorhin erzählt habe, die Resonanz, die bei mir ankommt, das Interesse eben zum Beispiel aus der Forschung, aber auch, muss ich sagen, zunehmend von Medienorganisationen, egal ob das Verlage sind, ob das die öffentlich-rechtlichen sind, ob das Privatfernsehen ist. Also alle, die Journalismus machen, glaube ich, haben sich inzwischen auch einmal bei uns gemeldet oder wir sind in Kontakt. Und insofern habe ich schon das Gefühl, dass es ganz zum richtigen Zeitpunkt kam, einen Ort anzubieten, in dem man die Debatte führen kann, wie sollen Medien eigentlich sein, damit sie der Gesellschaft dienen und nicht nur einzelnen Inhabern.
Da wirken Sie als Vernetzer sozusagen.
Ja, genau. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich der größte Beitrag, den das Haus leisten kann, zusätzlich zu so, was ich auch gerade ansprach, ja, so Ideen, Impulse, Modellprojekte in die Welt zu bringen, um woanders Nachahmung anzustoßen.
Wenn dieser Podcast erscheint an dem Tag, da haben Sie auch einen Vortrag auf der Republika mit dem Thema, warum KI die Medienkrise nicht lösen wird. Haben Sie denn den Eindruck, dass auf KI viel Hoffnung ruht im Moment?
Ich habe zumindest das Gefühl, dass sehr viel Ressource da reingesteckt wird. Ja? Also ich habe das Gefühl, der AI-Hype, der KI-Hype führt eben dazu, dass sich alle Medienorganisationen ganz intensiv damit beschäftigen, was können diese Tools für uns tun, dass es auch ein Druckgefühl gibt, mögliche Effizienzversprechen, die diese Tools machen, jetzt auch ganz schnell zu realisieren und bestimmte Arbeitsprozesse eben billiger, effizienter, schneller zu machen. Sicherlich auch mit dem Hintergrund, ob es da möglich ist, Kosten einzusparen. Und da will ich zumindest mit dem Vortrag einmal so die Frage in den Raum stellen, wissen wir eigentlich, mit welchem Ziel diese ganze Ressource, die jetzt in KI investiert wird, da reingeht? Also was wollen wir eigentlich damit erreichen? Und ist das, was wir damit erreichen wollen, im Sinne der Gesellschaft, das wäre nun mal meine Brille, und im Sinne der Gemeinwohlorientierung eigentlich ein lohnenswertes Ziel? Ja, so, das ist eigentlich die Frage, die ich mit dem Vortrag stellen will. Und ich glaube, dass wir es beim Journalismus mit einem Teil auch der Infrastruktur in der Gesellschaft zu tun haben, wo man im Moment kein Übermaß an Kräfte hat. Das heißt, man muss irgendwie schon genau überlegen, ja, warum geht da jetzt so viel Power in das Experimentieren mit zum Beispiel bestimmten KI-Tools im redaktionellen Arbeitsprozess.
Na, wäre ja wahrscheinlich die positiv geframteste Hoffnung, die KI übernimmt viele Aufgaben, die eher zeitfressend sind, aber sozusagen nicht dem Journalismus unbedingt so viel dienen, und diese Zeit wird dann frei, um besseren Journalismus zu machen.
Genau, das ist die Hoffnung. Und genau zu dieser Hoffnung habe ich jetzt auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen und ein bisschen auch weltweit geguckt, was gibt es da bis jetzt für Belege dafür. Und das Bild ist natürlich jetzt noch sehr frisch, ja, weil das ist ja auch erst seit vielleicht jetzt 1,5, 2 Jahren überhaupt in der Anwendung. Manche mögen damit schon länger experimentieren. Aber das, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unter anderem vom Hans-Bredow-Institut in Hamburg in der Beobachtung der Implementierung dieser Tools sehen, ist, dass es etwas gibt, was die Appropriation nennen. Also die Redaktionen machen sich diese Tools zu eigen, aber andersrum funktioniert es sozusagen auch so, diese Tools machen sich auch die Redaktion zu eigen. Das heißt, die Menschen überprüfen Ergebnisse, die KI ausgespuckt hat. Die Kolleginnen und Kollegen in Redaktionen bereiten Datensätze so auf, dass die KI überhaupt sinnvoll damit arbeiten kann. Das heißt, es gibt sehr viel menschliche Arbeit, die rund um den Einsatz dieser Tools geleistet werden muss, damit diese Tools ordentlich funktionieren und überhaupt ein sinnvolles Ergebnis liefern. Und da kann man aus dem, was die Wissenschaft bis jetzt sieht, nicht folgern, dass wirklich menschliche Arbeitskraft frei würde, um zum Beispiel mehr Recherche zu machen.
Wissen Sie, was stattdessen helfen würde, die Medienkrise zu lösen?
Also jemand muss mal eine Helikopterperspektive einnehmen, ja. Weil natürlich sind alle, über die wir jetzt reden, die Öffentlich-Rechtlichen, haben ihre eigene Logik, verlegerisch organisierte Medien, die haben natürlich ihre verlegerischen Logiken und so weiter. Und ich glaube schon, dass wir an einem Punkt sind, wo aus einer politischen Perspektive es an der Zeit ist zu sagen, jeder von denen kann einen wertvollen Beitrag dazu leisten, dass wir eine insgesamt für die Demokratie gut funktionierende Medienlandschaft erhalten, auch eine hohe Medienvielfalt, das ist vor allen Dingen ganz wichtig, eine hohe Medienvielfalt erhalten. Und dafür brauchen wir aber gezielte politische und auch Förderimpulse, um zum Beispiel anzuregen, experimentiert doch mit KI, aber wir geben zusätzliche Gelder da rein, damit nicht von der bisher schon geleisteten redaktionellen Arbeit eigentlich was abgezogen wird, um jetzt erstmal 3 Jahre damit zu experimentieren, was gegebenenfalls mit KI-Anwendungen wirklich an sinnvollen redaktionellen Produkten entstehen kann. Aber ich glaube, um sowas jetzt zu entwickeln, brauchen wir wirklich Transformation und Investitionsgeld in dieser Branche, was so per se im Moment nicht vorhanden ist.
Ich finde es interessant, dass Sie immer wieder diesen Helikopterblick, haben Sie es gerade genannt, also das ist ja im Grunde der Blick der Forschung, dass Sie den immer wieder erwähnen. Ist das denn was, also Medienforschung gibt es ja immer schon, ist das was, auf den der Journalismus zu wenig gehört hat in den letzten Jahrzehnten und was es jetzt mehr braucht?
Mein Eindruck ist ja. Mich hat das immer umgetrieben, so von oben drauf zu gucken, was machen wir hier eigentlich? Und ist das, was wir machen, eigentlich wirksam? Ja? Und ich glaube, so diese Wirksamkeitsfrage, die sich die Wissenschaft ja ganz stark stellt bei Experimenten und so weiter, die sich aber auch andere, auch Wirtschaftszweige, glaube ich, viel früher, viel stärker stellen mussten. Wirksamkeit da verstanden im Sinne von, habe ich eigentlich ein Produkt, das wirklich beim Endverbraucher oder bei meinem Industriekunden genauso wie es ist, top ankommt. Das sind also beides sozusagen Analogien, wo ich sagen würde, die Medienbranche aufgrund der hohen Umsätze, die da gemacht worden sind, über viele Jahrzehnte, muss man sagen, die sich dann nicht so stark gestellt wurden, weil der Druck nicht so hoch war. Jetzt ist aber schon seit Beginn der Digitalisierung, also sicherlich seit 20 Jahren, und zunehmend der Druck gerade auf die privatwirtschaftlichen, wo es also ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu entwickeln gilt, extrem hoch. Und da hätte, glaube ich, die Offenheit und das Interesse daran, was weiß man eigentlich aus wissenschaftlicher Perspektive über das, was wir hier tun, aber wo können wir auch von anderen Feldern lernen?
Sie versprechen in Ihrem Vortrag ja auch, das Ende der Angst, technologisch den Anschluss zu verpassen. Und ich habe gedacht, das könnte ich Ihnen jetzt so als Frage stellen, wo kommt das her sozusagen oder wie erzeugt man dieses Ende? Aber ich habe gedacht, vielleicht machen Sie einfach den Hörenden dieses Podcasts mal Mut.
Also ich glaube, dass es total möglich ist, super wertvolle journalistische Arbeit im Hier und Heute zu machen, ohne die Angst im Rücken zu spüren, gerade den Anschluss zu verpassen. Ich würde niemanden jetzt empfehlen, bitte kümmert euch gar nicht um KI und was das für euch und eure Produkte tun kann. Aber man sollte es mit der gebotenen Ruhe machen, sich genug Zeit nehmen, tatsächlich auch eine gute KI-Strategie zu entwickeln. Also welche Prozesse in meinem Unternehmen, in unserem Newsroom eignen sich überhaupt dafür, sich von diesen Tools unterstützen zu lassen? Welche Art von Recherchen wollen wir gerne machen und können es bis jetzt nicht? Und sich dafür dann gezielt nach den richtigen Tools umzugucken und sich nicht treiben zu lassen von der Angst, gerade den Anschluss zu verpassen. Weil die Menschen da draußen, die Bürgerinnen und Bürger, glauben, ja, die Verlage, die Medienhäuser werden KI dazu einsetzen, um irgendwie billiger zu produzieren, effizienter zu werden. Die glauben aber nicht per se, dass wir das dafür einsetzen werden, damit die Nachrichten besser werden, damit die Berichterstattung relevanter und glaubwürdiger wird, sondern eher im Gegenteil. Die gehen eigentlich davon aus, dass das Produkt, was bei ihnen ankommt, durch den Einsatz von KI eher schlechter wird. Und ich glaube, das ist etwas, was man ernst nehmen kann und seinem Publikum erstmal mit oder ohne KI einfach ein richtig gutes journalistisches Produkt liefern könnte.
Maria Exner, vielen Dank für das Gespräch.
Danke für die Unterhaltung.
Den Link zu Publix und zu Maria Exners Vortrag auf der Republika findet ihr in den Shownotes. Falls ihr selbst auf der Republika seid, ich laufe da heute und morgen auch rum. Sagt ruhig Hallo. Auf eine andere Veranstaltung möchte ich auch noch hinweisen. Das Grimme-Institut ist am 11. Juni Gastgeber einer Fachtagung in Düsseldorf mit dem Titel Diskursraum – Journalismus zwischen Objektivität, Aktivismus und Auszeichnung. Der Besuch ist kostenlos, auch dazu findet ihr einen Link in der Podcast-Beschreibung. Und damit auf zur Medienkritik. Es gäbe eine relativ einfache und kompakte Art, über den Filmemacher Werner Herzog zu sprechen. Er lässt sich der Generation des neuen deutschen Films zuordnen. Er feierte in den 1970ern einige große Erfolge mit Filmen wie Aguirre, der Zorn Gottes und Fitzcarraldo, beide mit Klaus Kinski in der Hauptrolle. In den 90ern wanderte Herzog in die USA aus und erlebte dort eine erstaunliche zweite Blüte, vor allem als Dokumentarfilmer und als teutonische Kultfigur mit markanter Stimme. im Podcast Werner Herzog zu Groß für Deutschland von SWR und Plotprodukt klingt das natürlich ein bisschen anders.
Welcome, please, Werner Herzog.
Werner Herzog.
The greatest filmmaker alive.
Please welcome to the Late Show, Werner Herzog.
Werner Herzog, ein 83-jähriger Deutscher, ist für viele einer der besten Regisseure auf der ganzen Welt. Aber auch als Schauspieler ist er Kult. Er verleiht einem Alien in der Comicserie Rick and Morty seine Stimme. Und er tritt als Bösewicht in der Star-Wars-Serie The Mandalorian auf.
I would like to see the baby.
Das passt. Schließlich hat Werner Herzog ja auch einen Hang zum Monumentalen. Obwohl er Dokumentarfilme macht, ist er nicht so sehr an Fakten und mehr an dem interessiert, was er selbst ekstatische Wahrheit nennt. An Bedeutungen, Gefühlen, vor allem von Menschen in Extremsituationen. Das fasziniert Autor und Host Max Osenstetter. So viel ist klar. Wie ihn überhaupt die ganze Figur Werner Herzog fasziniert, der er sich in diesem sechsteiligen Podcast in kreisenden Bewegungen zu nähern versucht. Er spricht mit WeggefährtInnen, gräbt im Archiv, erzählt die schon oft erzählte erstaunliche Geschichte des Dschungeldrehs von Fitzcarraldo erneut, in dem Herzog ein riesiges Schiff über einen Berg transportieren ließ. Herzog selbst möchte nicht mitmachen. Er lehnt die Anfrage gleich am Anfang ab und es gibt auch keine überraschende Wendung mehr. Deswegen bleibt der Podcast eine Betrachtung von Werner Herzog durch Max Osenstetter, auch wenn er einige der Folgen gar nicht selbst geschrieben hat. Und das finde ich auch die größte Stärke des Podcasts, der subjektive Blick. All die Behauptungen am Anfang, in Deutschland kennt ihn niemand, in den USA ist er ein Star, ich schmücke auch gerne meine Geschichten aus, obwohl ich Journalist bin, wir sind uns also ähnlich, das sind alles nur Marketing-Hooks. Die eigentliche Botschaft lautet: Ich habe Werner Herzog gerade erst richtig entdeckt. Ich finde, er ist eine schillernde Figur und ich möchte diese Begeisterung gerne mit euch teilen.
Denn ihr müsst wissen, ich bin kein Filmfreak und kein Kulturnerd. Bis vor kurzem hatte ich selbst nicht so viel Ahnung von Werner Herzog.
Begeisterung ist immer eine gute Motivation, um einen Podcast zu machen. Und sie transportiert sich. Dafür lohnt sich Werner Herzog zu Groß für Deutschland auch. Alle 6 Folgen gibt es seit 22. April bei ARD Sounds und als freier Podcast-Feed. Und damit sind wir wieder am Ende von Läuft. Wenn ihr Feedback habt, schreibt uns eine E-Mail an medien@epd.de oder kommentiert unsere Beiträge auf Social Media. Ihr findet EPD Medien auf LinkedIn, das Grimme-Institut auf Instagram, LinkedIn und Threads. Mich findet ihr außerdem auf Blue Sky. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, empfehlt uns überall weiter, wo ihr könnt, bitte. Erzählt einem Freund oder einer Freundin von dieser Folge oder tragt sie in die Öffentlichkeit und veranstaltet eine Hörparty. Und wenn ihr das nicht schon getan habt, dann abonniert diesen Podcast bitte auch. Wir haben jeden Monat neue interessante Themen und Gäste und Kritiken. Die nächste Folge von Läuft dann entsprechend in einem Monat. Bis dahin gönnt euch gutes Programm. Läuft ist eine Produktion von EPD Medien und Grimme Institut im Jahr 2026. Redaktion: Lars Kresser, Alexander Matzkeit und Michael Ridder.